Ja, liebe Geschwister, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder die Möglichkeit habe, hier vorne zu stehen und mit euch ein wichtiges Thema zu besprechen. Ein wichtiges Thema in dem Fall, weil wenn man sich überlegt, was wir so am Tag immer so für Diskussionen führen, was wir für Gespräche führen, was wir für Fragen uns stellen, ist diese Frage, um die es hier geht: Glaubst du an den Gott der Bibel? Mit die wichtigste Frage, die man sich überhaupt stellen kann. Das ist deswegen die wichtigste Frage, weil sie letztendlich über die Ewigkeit bestimmt. Und zwar da, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Wir haben im ersten Teil dieser Predigtreihe uns ganz bewusst auch mit der Frage beschäftigt, was heißt eigentlich in der Bibel Glaube? Glaubst du an den Gott der Bibel? Was heißt Glaube? Wir haben im zweiten Teil uns konkrete Argumente angeschaut, die beschreiben, wieso wir meinen, dass die Existenz Gottes auch wirklich nachweisbar ist. Wir haben uns Argumente angeguckt aus dem Bereich der Naturwissenschaften, um zu sagen, es gibt genug Beispiele, die belegen aus unserer Sicht, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken, ob es wirklich den Gott der Bibel gibt. Wir haben uns Argumente aus der Astronomie, Biologie, aus der Chemie, aus der Physik, aus den Geowissenschaften angeschaut. Und wir haben dabei vor allem entdeckt und festgestellt, dass der Atheismus, also der Nichtglaube an Gott, nicht von der Naturwissenschaft kommt. Wir haben festgestellt, dass das eigentlich eine Erfindung der Philosophie ist. Mit der Zeit der Aufklärung ist diese Frage, glaubst du an den Gott der Bibel, in einer ganz anderen Bedeutung gekommen. Wir haben uns auch im dritten Teil dieser Predigtreihe mit einem ganz wesentlichen Punkt beschäftigt. Und zwar haben wir festgestellt, was der Glaube wirklich bewirkt bei den Menschen. Wir haben gesehen, dass wirklicher Glaube, der Glaube an Jesus Christus, Menschen um 180 Grad verändert. Und zwar nicht zum Bösen, sondern zum Guten. Menschen, die wirklich an Jesus Christus glauben, haben in ihrem Leben Hoffnung geschenkt bekommen. Sie haben eine innere Ruhe, auch in schwierigen Situationen. Sie haben Mut und Freimütigkeit und wir haben auch festgestellt, wie der Glaube es schafft, Menschen von Bitterkeit zu befreien und wie es auch möglich sein kann, zu vergeben, wo man nie gedacht hätte, dass man das vergeben kann. Die Bibel spricht nicht ohne Grund davon, dass wahrer Glaube zu einer geistlichen Neugeburt führt, zu einer neuen Schöpfung. Wir lesen das in 2. Korinther 5, Vers 17. Da heißt es nicht umsonst: Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Dieser Vers im 2. Korintherbrief ist nicht einfach nur so geschrieben. Der ist prüfbar. Jeder von uns, der diesen Glauben für sich angenommen hat, ist ein Beleg dafür. Wir wissen, dass wir nicht gleich perfekt sind. Wir wissen, dass wir nicht ohne Fehler leben. Aber jeder, der uns kennt, wird bestätigen können, dass mit diesem Zeitpunkt sich irgendwas bei uns verändert hat. Sei es unser Wesen, wie wir uns geben, sei es die Art, wie wir sprechen, sei es unser Verhalten in kritischen Situationen und sei es nur letztendlich unsere Zuversicht. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, hat diese Erfahrung gemacht. Und glaubt mir, liebe Geschwister, man kann diese überprüfen. Wir haben gesehen, dass der Herr Jesus Christus, und Arthur hat das heute im ersten Teil sehr ausdrücklich nochmal zum offenen Punkt gebracht, wir haben gesehen, dass der Jesus Christus für diese neue Schöpfung, für diesen neuen Anfang sein Leben geopfert hat. Er wusste, ich muss was tun, damit die Menschen eine Chance noch haben, vor Gott bestehen zu können. Denn unser Herr ist für uns gestorben. Er hat alles gegeben, was er hatte. Was hat der Atheismus uns gegeben? Was gibt uns der Atheismus, der von sich behauptet, alles sei zufällig? Was gibt er uns? Wahrer Glaube kann uns Menschen verändern. Der Atheismus kann das nicht. Wir haben auch im letzten Teil uns angeguckt, was so Männer sagen, die kurz vor dem Tod stehen. Also Menschen, die Berühmtheiten waren, die während ihres Lebens für irgendwas standen wo Menschen aufgeschaut haben. Was sagt aber ein Mensch, der kurz vor dem Tod steht, der ganz genau weiß, in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen gibt es mich hier nicht mehr? Was gibt es für ein besseres Zeugnis, als solchen Menschen mal zuzuhören, wenn die genau in dieser Situation stehen? Denn ich sage euch, selbst Lügner bekennen dann oft noch die Wahrheit. Und eine lebenslange Fassade, die man aufrechterhalten hat, fällt spätestens dann, wenn man kurz vor dem Tod ist. Ein Blick auf das Sterbelager verrät also oft viel mehr als die ganz großen Worte, die ein Mensch in sein Leben gesprochen hat. Die Maske fällt weg und es wird deutlich, was passiert jetzt. Mancher dieser Menschen musste erkennen, dass sie auf Sand gebaut hatten, dass sie sich eine Illusion gegeben haben und dass sie einer großen Lüge gefolgt sind. Andere wiederum, die kurz vor dem Sterben waren, waren voller Zuversicht, hatten eine innere Ruhe, waren gelassen, waren entspannt. Und sie haben sich unmittelbar gefreut, dass sie wussten, dass sie bald dem Schöpfer gegenüberstehen. Sascha hat das vorhin gebetet, dass er sich wünschen würde, dass der Herr bald wiederkommt, damit das passiert. Wisst ihr, wenn ich weiß, ich muss gleich sterben, es ist schon wichtig zu wissen, wo gehe ich hin? Auf was kann ich bauen? Es ist schon wichtig zu wissen, bin ich auf der Seite der Zuversicht oder bin ich auf der Seite der Angst? Bin ich auf der Seite, wissen zu wollen, dass ich in den Himmel komme, oder bin ich auf der Seite, wo ich weiß, ich werde wahrscheinlich in die Hölle gleich kommen? Eine ganz wichtige Frage. Und viele wichtige Menschen, da haben wir drüber gesprochen, ich muss das nicht wiederholen, haben sich genau da offenbart. Und dann wurde klar, wer ist zuversichtlich und wer ist ängstlich. Heute, im letzten Teil dieser Predigtreihe, möchte ich euch gerne mit zwei Fragen beschäftigen. Die eine Frage ist, was erwartet Gott von seinen Geschöpfen auch heute noch? Also von uns allen. Was ist die Erwartungshaltung, die Gott an uns hat? Und die zweite Frage, die mich auch schon immer wieder beschäftigt hat, warum können wir Menschen einfach nicht aus den Fehlern der Vergangenheit lernen? Warum machen wir immer wieder die gleichen Fehler? Lasst uns mit der ersten Frage anfangen. Was erwartet Gott von uns? Wenn einer von euch diese Frage mit zwei Worten beantworten müsste, was würde er dazu sagen? Wenn Gott hier wäre und uns jetzt fragt, ihr kennt die Bibel, ihr kennt mein Wesen, ihr wisst, was ich meinen Sohn zugemutet habe für euch, was könnte er sagen, was er von uns zumindest erwartet für all das? Ich habe mir die Frage so beantwortet, da kann man jetzt viele Worte sagen, aber wenn ich nur zwei Worte zur Verfügung hätte, würde ich diese beiden Worte wählen. Gott erwartet von uns Gehorsam und Demut. Gehorsam lässt sich vermutlich leicht erklären, dazu komme ich aber gleich noch. Aber warum soll ich demütig sein? Warum kann Gott von mir erwarten, dass ich demütig sein soll? Weil die Konsequenz von Demut, liebe Geschwister, bedeutet, eine realistische Selbsteinschätzung zu haben. Zu wissen, wer man wirklich ist. Demut bedeutet, Bescheidenheit zum Ausdruck zu bringen. Und Demut bedeutet auch, eine Wertschätzung anderen gegenüber auszustrahlen. Demütige Menschen, liebe Geschwister, erkennen ihre eigenen Grenzen, zeigen Respekt vor den anderen und sind lernfähig. Demütige Menschen stellen das Gemeinwohl über ihr persönliches Interesse und sind bereit, von anderen zu lernen, ohne sich überheblich zu verhalten. Deswegen ist Demut so wichtig, liebe Geschwister. Und der Herr Jesus Christus war der Inbegriff von Demut. Wenn einer nicht weiß, was Demut bedeutet, dann muss er sich einfach mal das Leben von unserem Herrn Jesus Christus anschauen, die Biografie in Ruhe mal lesen und sich überlegen, was hat der eigentlich alles getan? Der zweite Punkt ist Gehorsam. Wir sollen gehorsam sein. So wie ein Vater von seinen Kindern erwartet, gehorsam zu sein, erwartet auch der Herr von uns, seinen Geschöpfen, dass wir gehorsam sind. Auf was sollen wir gehorsam sein? Was sollen wir tun? Was ist die Richtlinie für uns? Auch da ist der Herr sehr, sehr klar. Wir sollen im Grunde genommen auf sein Wort hören, auf die Bibel hören, auf die Regeln, die dort beschrieben sind. Das sind die Maßstäbe, nach denen wir uns orientieren sollen. Nicht nur die, die glauben, sondern die ganze Menschheit. Weil die Bibel ist die Kommunikation Gottes zu den Menschen, zu seinen Geschöpfen. Wenn mich da wieder jemand fragt, okay, die Bibel ist so, dann was soll ich denn jetzt wissen? Was ist das Wesentliche für mich? Was ist das, woran ich mich orientieren soll? Dann kann man zum Beispiel zwei Punkte bringen. Einmal aus dem Alten Testament und einmal aus dem Neuen Testament. Aus dem Alten Testament kann man sich auf die 10 Gebote orientieren und sagen, liest euch die 10 Gebote durch. Dort sind sehr prägnant die Vorstellungen Gottes beschrieben, die uns betreffen, was er von uns erwartet. Es lohnt sich in der Tat, diese 10 Gebote nochmal im Detail zu studieren. Sie stehen in 2. Mose 20 oder 5. Mose 5. Nehmt euch mal die Zeit. Ein bekannter Mann, Albert Schweitzer, hat einmal zu den 10 Geboten folgendes Zitat gesagt. Es gibt auf dieser Welt über 30 Millionen Gesetze, die eigentlich nur dafür da sind, um die 10 Gebote durchzuführen. Wir Menschen sind erfinderisch. Wir Menschen suchen und suchen und suchen und machen es oft so kompliziert. Und unser Gott schafft es, in 10 Geboten alles das auf den Punkt zu bringen, was wir Menschen mit 30 Millionen Gesetzen nicht auf die Reihe kriegen. Auch im Neuen Testament gibt es eine wunderbare Begebenheit, wo erklärt wird, was Gott von uns erwartet. Und zwar sehen wir das im Matthäusevangelium. Und zwar rede ich jetzt hier von der Bergpredigt. Von der berühmten Bergpredigt, die Jesus Christus gehalten hat. In nur 3 Kapiteln der Bibel oder anders ausgesprochen in 2775 Worten wird eindrucksvoll erläutert, was der Herr von uns erwartet. Wem das zu lang ist und man sich das nicht antun möchte, 3 Kapitel zu lesen, den kann ich empfehlen, sich nur 2 Verse, 3 Verse durchzulesen. Und zwar in Matthäus 7, die Verse 12 bis 14. Die lesen wir gleich zusammen. Mit 75 Worten wird auf den Punkt gebracht, was der Herr von uns erwartet. Und wie ich finde, genial formuliert. Lass uns diese beiden 3 Verse mal zusammen lesen. In Matthäus 7, die Verse 12 bis 14. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Würden alle Menschen dieser Welt den 12. Vers hier ernst nehmen und befolgen, wie würde die Welt aussehen? Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Wie würde die Welt aussehen? Sei es in Bezug auf internationale Beziehungen, sei es in der Politik, im Zusammenleben in einem Land, in einer Stadt, das Zusammenleben in einer Familie, in einer Ehe oder auch in der Gemeinde. Wenn ich von meiner Frau respektvoll behandelt werden will, dann respektiere diese zuerst. Wenn ich will, dass meine Kinder zu mir gut erzogen sich verhalten, dann sei ein gutes Vorbild. Wenn ich in der Gemeinde möchte, dass man mich achtet, dann achte den anderen auch. Die Regel ist so genial und so einfach. Das, was du erwartest, leb es vor. Das Problem der Menschheit ist aber, dass wir Sachen erwarten von anderen, aber selber nicht bereit sind, das zu tun. Und deswegen finde ich dieses Fazit, ich glaube, das kann sich kein Mensch ausdenken, so ein Vers. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Wenn man sich diese Verse nochmal genauer betrachtet, stellen wir fest, dass Vers 13 und 14 schon sich eigentlich auf die Gläubigen bezieht. Hier wird nämlich klar gesagt, dass Jesus schon auch an seine Gläubigen die Erwartungshaltung hat, dass wir glauben, Disziplin haben und Ausdauer zeigen. Die Verse 13 und 14 können aber auch als Anwendung betrachtet werden für das Evangelium. Wir müssen den Mut haben, den Leuten zu erzählen, dass wenn sie sich für die weite Pforte entscheiden, für den weiten Weg entscheiden, dass das ins Verderben führt. Und wir müssen den Mut haben, den Leuten zu erzählen, wenn sie sich für die enge Pforte entscheiden, für den schmalen Weg entscheiden, dass das zum ewigen Leben führt. Und dass allein Jesus der Türöffner ist und der Weg ist für das ewige Leben. Das ist das, was wir den Leuten erzählen müssen. Somit kann man sagen, ist die Frage beantwortet, was Gott von uns und seinen Geschöpfen auch heute noch grundsätzlich erwartet. Er ist unser Schöpfer, er ist unser Vater. Er hat ganz klare Bedingungen, die in seiner Familie gelten sollen. So wie jeder von uns, der Kinder hat, auch klare Bedingungen hat, die bei sich gelten sollen. Und so muss man sich immer wieder vor Augen halten, warum will das Gott? Weil er das so will. Kommen wir zur zweiten Frage. Warum können wir Menschen nicht einfach aus unseren eigenen Fehlern aus der Vergangenheit lernen? Warum müssen wir immer wieder die gleichen Fehler machen? Und vor allem, wenn ich den Fehler betrachte, der für mich der Kardinalsfehler ohne Ende ist. Der größte Fehler überhaupt in der Menschheitsgeschichte, nenne ich persönlich den Kardinalsfehler, der oft schon begangen wurde und immer wieder begangen wird. Ich spreche hier von dem Fehler, den die ersten Menschen gemacht haben sogar, die in einer Traumumgebung gelebt haben. Die haben die besten Rahmenbedingungen der Welt gehabt. Da gab es nur Perfektion. Und trotzdem haben wir es geschafft, oder haben sie es geschafft, in dem Fall wir sind ja auch Menschen, die Erbsünde, den Sündenfall umzusetzen. Da durften Menschen alles tun, was sie wollten. Nur eine Sache sollten sie nicht tun. Und was haben sie gemacht? Genau die eine Sache. Wir dürfen so vieles tun. Und wo guckt das Auge oft immer hin? Das, was wir nicht tun sollen. Lasst uns mal bitte zusammen lesen, was hier in 1. Mose beschrieben ist, in den Versen 1 bis 6. Da geht es genau um diesen Kardinalsfehler. Ich lese mit euch vor. Aber die Schlange war listiger als all die Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zu der Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab sie auch davon ihrem Mann, der bei ihr war und auch aß. Wir sehen hier ganz deutlich, wie der Teufel es geschafft hat, den Menschen letztendlich zu verführen. Der Teufel hat dem Menschen versprochen, ihr werdet so sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Dieser Anspruch, ihr werdet so sein wie Gott, war die Motivation für die Menschen, Gott nicht zu gehorchen. Sie haben Gottes Gebot missachtet, weil sie letztendlich voller Stolz und Ungehorsam waren. Die negativen Folgen dieser Erbsünde, die kennen wir bis heute. Nämlich, die menschliche Natur hat sich verändert seitdem. Und wir müssen seit diesem Zeitpunkt ohne Gott leben. Wir sind von ihm getrennt und sind täglich konfrontiert mit der Sünde und dem Tod. Also, die allerersten Menschen schon haben es geschafft, hier zu versagen. Schauen wir mal jetzt 1500 Jahre später. Wir sind jetzt beim Turmbau von Babel. Wie ist es da gelaufen? Lass uns hier den Text bitte zusammenlesen. 1. Mose 11, 1 bis 7. Und die ganze Erde hat eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinear und sie ließen sich dort nieder. Und sie sprachen zueinander, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen, wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis in den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen all eine Sprache. Und diese ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache der anderen versteht. 1500 Jahre später hat der Mensch nichts gelernt. Der Herr wollte von diesen Menschen, dass sie weiterziehen, dass sie sich verstreuen. Die Menschen hatten andere Ideen, die hatten andere Vorstellungen. Sie haben sich gesagt, nein, lass uns hier bleiben. Lass uns eine Stadt bauen, lass uns einen Turm bauen, lass uns stolz werden, lass uns einen Namen machen. Das ist nichts anderes als stolz sein. Lass uns wichtig nehmen, lass uns ungehorsam sein. Wir machen das, was wir wollen. Uns ist egal, was Gott will. Die Konsequenzen kennen wir. Seitdem gibt es so viele Sprachen auf dieser Welt und das ist eine Bestrafung. Bis zu der Zeit gab es nur eine Sprache. Ich weiß, wie schwer es ist, Sprachen zu lernen. Wenn diese Menschen sich an Gottes Gebote gehalten hätten, hätten wir vielleicht gar keine verschiedenen Sprachen. Das war ein Schlussstrich von Gott, um uns zu sagen, so geht das nicht. Und was war wieder der Grund? Stolz und Ungehorsam. Ein letztes Beispiel. Die lange Geschichte der Juden zeigt uns immer wieder eindrucksvoll, und wir wissen, dass die Juden das geliebte Volk Gottes sind, wie wir aus Fehlern nicht lernen. Die Bibel beschreibt die Geschichte dieses Volkes sehr detailliert und sehr eindrucksvoll. Und wir können festhalten, dass die Geschichte der Juden immer in drei Phasen unterteilt wird. Es gibt eine Segenszeit, es gibt eine Zeit der Konsequenzen und Bestrafung und es gibt eine Zeit des Neuanfangs. Es sind immer diese drei Phasen. Ob es in Ägypten war, in der babylonischen Zeit, in der medo-persischen Zeit, in der griechischen Zeit, in der römischen Zeit, immer wieder gab es Segen, Strafe, Neuanfang. Warum? Weil auch sie nicht aus der Geschichte gelernt haben. Wir müssen uns vor Augen halten, dass auch wir diese Phasen erleben. Denn dieses göttliche Prinzip der Gehorsam, Segenszeit, Sünde, Bestrafung, Buße, Neuanfang gilt auch für uns und nicht nur für die Juden. Das ist der rote Faden, der in der Bibel ganz klar und unmissverständlich gelehrt wird. Wir Menschen haben letztendlich die Pflicht, Gott zu gehorchen. Tun wir es nicht, gibt es Konsequenzen. Das hat die Geschichte gezeigt und das wird die Geschichte auch weiterhin zeigen. Dieses biblische Prinzip gilt auch für uns. Aber jetzt nochmal zurück. Warum schaffen wir das nicht? Warum schaffen wir das trotz Bestrafung nicht, uns an die Regeln zu halten? Warum provozieren wir Gott immer wieder aufs Neue? Warum provoziere ich meine Eltern immer wieder aufs Neue? Warum provoziere ich meinen Chef immer wieder aufs Neue? Warum provoziere ich mich selber immer wieder aufs Neue? Warum klappt das nicht? Und wie so oft im Leben, liebe Geschwister, gibt es hier nicht nur eine Antwort, sondern meistens sind es mehrere. Und ich möchte gerne mal kurz darauf eingehen, was ich glaube, woran es unter anderem liegt. Zum einen liegt es daran, dass wir gerne verdrängen. Sachen, die nicht schön sind, haben wir Menschen die Fähigkeit, einfach zu verdrängen. Wir schalten das aus unserem Gedächtnis raus. Ist nie passiert, bis es dann wieder passiert. Verdrängen ist nie eine gute Lösung. Wir sind bequem, weil oft hat ja auch eine Verhaltensveränderung was mit Einsatz zu tun, mit Disziplin zu tun. Und das haben wir nicht oder oft nicht. Dann gibt es kulturelle und soziale Einflüsse, die uns das Leben nicht einfacher machen. Etablierte Handelsmuster können wir nicht einfach so ändern. Kennt ihr diesen Spruch? Ich weiß, dass es falsch ist, aber ich kann es nicht anders. Ich kriege es nicht hin. Es fehlen uns auch vielleicht gute Vorbilder, Menschen, von denen wir lernen können. Menschen, die uns zeigen, dass es funktioniert. Aber einer der wesentlichen Gründe, glaube ich, warum das nicht klappt oft, ist, dass wir uns nicht die Zeit nehmen für Reflexion. Die wenigsten von uns nehmen sich die Zeit, über das nachzudenken, was sie getan haben. Wenn sie das nämlich tun würden, sich die Zeit zu nehmen, was sie getan haben, könnte daraus entstehen, dass man wertvolle Lehren für die Zukunft ableiten kann. Wenn ich weiß, was ich falsch gemacht habe, kann ich für die Zukunft es besser machen. Wenn ich mich damit aber nicht beschäftige, passiert eins, es passiert gar nichts. Ich wiederhole es immer wieder aufs Neue. Würden wir ernsthaft uns reflektieren, würden wir eins feststellen, liebe Geschwister, dass das größte Problem der Menschen die Selbstüberschätzung ist. Wenn ihr mich fragt, was ist das größte Problem der Menschen, sage ich ganz klar, für mich die Selbstüberschätzung. Selbstüberschätzung bedeutet, eine übertriebene, positive Fehleinschätzung der eigenen Fähigkeiten zu haben. Die Annahme, selber überlegen zu sein. Die Psychologen sagen dazu auch, dass dieser Mensch eine kognitive Verzerrung der Wahrnehmung hat. Und wisst ihr, was interessant ist? Die inkompetentesten Menschen unter uns haben das größte Selbstvertrauen. Die Unfähigsten unter uns haben das höchste Selbstvertrauen. Diese Aussage stammt nicht von mir, das will ich mir nicht herausnehmen. Es ist tatsächlich über eine Studie abgearbeitet worden. Wer kennt von euch Dunning-Kruger? Das sind zwei Philosophen, zwei Forscher, die dieses Thema geforscht haben. Von denen stammt der Ausspruch, ahnungslos, ohne es zu wissen. So umschreiben die beiden Forscher ein Phänomen, das seitdem den Namen Dunning-Kruger-Effekt hat. Ahnungslos, ohne es zu wissen. Das Kern dieser Botschaft ist, dass gerade inkompetenten Menschen dazu neigen, ihre eigenen Fähigkeiten zu überschätzen und die der anderen zu unterschätzen. Die Krux an der Sache ist, und das macht das so gefährlich, liebe Geschwister, sie merken es selber nicht. Sie merken es selber nicht. Und was wichtig ist, hier geht es nicht um Intelligenz und Dummheit. Das haben die komplett außen vor gehalten. Es ging nicht um das Thema, das haben sie nicht geprüft. Also das, was ich gerade beschreibe, heißt nicht, dass die Menschen per se dumm sind. Das heißt aber, dass die Menschen von sich glauben, was Besonderes zu sein, was sie nicht sind. Aber so sind wir Menschen. Es gibt eine kleine Geschichte, die dazu geführt hat, dass sich diese beiden Forscher damit beschäftigt haben. Das hieß der Fall mit dem Zitronensaft. Hat das einer von euch mal gehört? Kennt das einer von euch? 1995, das ist eine wahre Geschichte jetzt, raubte ein Mann namens MacArthur am helllichten Tag unmaskiert eine Bank aus. Der ist ohne Maske in die Bank gegangen und hat die ausgeraubt. Kurze Zeit später wurde er von der Polizei aufgegriffen und er wunderte sich, wie das passieren konnte. Müsst ihr euch vorstellen, ihr raubt eine Bank aus, ohne Maske, und auf einmal steht die Polizei vor der Tür. Und ihr fragt euch, was wollt ihr hier? Ganz. Und dann sagt er zu den Polizisten, ich habe doch den Saft getragen. Wie kann das passieren, dass ihr mich erwischt habt? Er war der festen Überzeugung, dass Zitronensaft ihn für die Videokameras unsichtbar macht. Das ist jetzt keine Geschichte, die ich jetzt erfunden habe. Das ist wirklich so gewesen. Der hat die Zitronensaft ums Gesicht geschmiert und dachte, dass er damit nicht erkannt wird. Und war überrascht. Diese Gegebenheit, diese beiden Forscher dazu gebracht, darüber mal nachzudenken. Wie kann das passieren? Wie kann man so blöd sein in Häkchen? Und hat das aber nur als Beispiel genommen. Da gibt es noch viele andere Beispiele. Aber damit wurde klar, dass wir Menschen oft unsere eigenen Fähigkeiten überschätzen, es aber selber nicht bemerken. Und das ist das Gefährliche. Die beiden sagen eigentlich zum Schluss, wenn man inkompetent ist, kann man nicht wissen, dass man inkompetent ist. Und das ist nicht schön. Wer von euch würde von sich behaupten, inkompetent zu sein? Ich gebe zu, ich bin's. Nachdem ich das studiert habe, weiß ich bin's. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir es eigentlich alle. Und spätestens bei der Frage, glaubst du an Gott? Und du antwortest mit Nein, gehörst du zu dieser Gruppe. Die Schlussfolgerung von Dunning und Krüger in Bezug auf Gott heißt für mich, wir Menschen meinen zu glauben, wir Menschen meinen zu wissen, wir Menschen meinen und bemerken eigentlich, dass wir gar nichts wissen. Wir stellen uns auf eine Ebene mit Gott und meinen, Gott zu sein und Gott spielen zu können und merken aber nicht, dass wir gar keine Ahnung haben. Wir können so vieles nicht beantworten und trotzdem sagen wir, wir brauchen Gott nicht. Arthur hat vorhin im ersten Teil eindrucksvoll gezeigt, was die Schöpfung allein schon zeigt. Ich habe auch im ersten Teil was dazu gesagt. Und wir meinen immer noch, wir brauchen keinen Gott. Wir können bis heute keine der elementaren Fragen wirklich beantworten und trotzdem stellen wir uns auf eine Ebene mit ihm. Wenn das nicht Selbstüberschätzung ist, frage ich mich, was dann Selbstüberschätzung sein kann. Wisst ihr, diese Selbstüberschätzung hatte Adam und Eva. Diese Selbstüberschätzung hatten die Menschen, die den Turm von Babel gebaut haben. Und diese Selbstüberschätzung gibt es auch heute noch bei uns. Auch bei uns Christen. Auch wir Christen meinen oft, was ich was zu sein. Und nicht ohne Grund warnt die Bibel uns vor dieser Selbstüberschätzung. Wir können das lesen in Sprüche 21 oder auch im Römerbrief 12, Vers 3. Gott warnt uns vor Hochmut und Selbstüberschätzung. Und wir meinen trotzdem, wir könnten wie Gott sein. Und glaubt mir, das ist das Gefährlichste, was uns Menschen passieren kann. Und auch für uns Christen, wie gesagt. Nehmt das nicht auf die leichte Schulter. Ich möchte euch mal ein kurzes einen kurzen Dialog von Gott und Hiob aufzeigen, wo Gott genau dieses Thema aufgreift und den Hiob zurechtweist und sagt, Hiob, du hast es viel geredet, du hast es viel gesagt, jetzt lass mich mal fragen. Da gibt es einen wunderbaren Dialog oder eigentlich einen Fragedialog von Gott in Hiob 38. Ich möchte das jetzt nicht komplett durchlesen, weil es sind doch viele Verse, aber ich möchte ein paar Fragen aufstellen, die Gott Hiob gestellt hat. 38, Vers 1. Da antwortet der Herr dem Hiob aus dem Gewittersturm und sprach, wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Oder anders ausgedrückt, wer quatscht dir die ganze Zeit und hat eigentlich gar keine Ahnung? Gürte doch deine Lenden wie ein Mann, ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Gott sagt zu Hiob, komm, ich frage dich und du kannst mir erklären, wie es wirklich war. Du weißt es ja anscheinend besser. Und dann stellt er ein paar Fragen, wie zum Beispiel Vers 4. Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Wer hat ihre Maße bestimmt, Hiob? Vers 8. Wer hat das Meer mit den Schleusen verschlossen, als es hervorbrach, heraustrat wie aus dem Mutterschoß? Vers 12. Hast du, solange du lebst, jemals den Sonnenaufgang angeordnet, den Morgengrot seinen Platz angewiesen? Vers 19. Welches ist der Weg, welches denn der Weg, der zu den Wohnungen des Lichts führt? Und wo hat denn die Finsternis ihren Ort? Vers 22. Bist du auch bis zu den Vorratskammern des Schnees gekommen und hast du die Speier des Hagels gesehen? Vers 24. Auf welchem Weg verteilt sich denn das Licht? Vers 28. Hat der Regen einen Vater? Oder wer hat die Tropfen des Taus erzeugt? Vers 33. Kennst du die Gesetze des Himmels oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde? Vers 36. Wer hat Weisheit in die Nieren gelegt oder wer hat dem Herzen Verstand verliehen? Ich stelle mir gerade vor, wie sich Hiob gefühlt haben muss, als Gott angefangen hat, mal ein paar Fragen zu stellen. Aus diesen Selbstüberschätzungen heraus. Er hat sich ja angemaßt, Gott zu kritisieren. Hat sich ja angemaßt, mit Gott auf eine Ebene zu setzen. Und dann fängt Gott an und stellt Fragen über Fragen über Fragen. Und Hiob kann nur sagen, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich bin einer dieser dummen Menschen, die sich selbst überschätzt haben und dachten, wir hätten Ahnung. Ich finde diesen Dialog sowas von genial. Und jetzt könnten einige sagen, stopp, das war ja vor 4000 Jahren. Hiob hat ja wohl ca. 2200 vor Christus gelebt. Heute, mit der modernen Wissenschaft, wissen wir doch alles schon, was übrigens auch falsch ist. Und da gibt es auch einen sehr schönen Spruch zu dieser These von Alexander von Humboldt, der folgendes mal gesagt hat, was Hiob nicht beantworten konnte, können die Wissenschaftler immer noch nicht beantworten. Es ist viel zu groß für sie, denn obwohl sie Wissenschaftler sehr viel über die sekundären Ursachen wissen, werden sie immer wieder durch primäre Ursachen aufgehalten. Sie können nie bis zu der großen Ursache vordringen und sie wollen diese große Ursache gar nicht verstehen. Sie wollen gar nicht das alles wissen, sie maßen sich das nur an. Liebe Geschwister, die Welt, wie wir sie kennen, ergibt ohne Gott keinen Sinn. Das ist das, was wir uns eingestehen müssen. Die Frage, gibt es für das Leben auf der Erde eine Ursache? Warum leben wir überhaupt hier? Oder war es ein dämlicher Zufall, wie viele Atheisten versuchen, uns einzureden? Gibt es für das Leben auf dieser Erde eine Ursache? Wenn mit dem Tod alles aus sein soll, was viele bedeuten, wenn ich weder auf das Gute hoffen kann oder das Böse fürchten muss, muss ich mich doch fragen, wozu bin ich hier? Und wie soll ich mich denn dann verhalten? Es gibt keinen Sinn im Leben und es hat auch keinen Sinn zu leben, wenn wir nicht an irgendwas festhalten können. Auch die Frage, wer gibt uns das Recht, überhaupt zu leben? Oder wer gibt uns das Recht, andere leben zu lassen? Liebe Geschwister, das ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Wir müssen uns bewusst werden, warum wir hier sind, was unser Auftrag ist. Und wir müssen uns bewusst werden, dass wir Menschen zur Selbstüberschätzung neigen und dass das unser größtes Problem ist. Und deswegen die Frage jetzt an uns als Gemeinde, aber auch als uns als Menschen. Was hat das Ganze jetzt für uns zu tun? Was müssen wir damit jetzt anfangen? Was hast du uns jetzt über 4 Predigtreihen erzählt, Francesco? Was sollen wir uns merken? Als erstes möchte ich gerne klären, was das für uns Menschen zu tun hat. Und als zweites möchte ich auch kurz auf uns als Christen eingehen, für uns als Gemeinde. Warum ist dieses Thema so wichtig? Lass uns mit der ersten Frage anfangen, was das für die Menschen bedeutet. Die gute Nachricht, liebe Geschwister, ist, dass es noch nicht zu spät ist. Es ist für uns Menschen noch nicht zu spät. Jesaja 55, Vers 6 sagt, sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Noch haben wir die Möglichkeit, durch Nachdenken Gott zu finden. Noch haben wir die Möglichkeit, gerettet zu werden. Wir müssen aber proaktiv agieren. Wir müssen uns jetzt bewegen, weil Gott will uns immer noch einen freien Willen geben. Wir müssen erkennen, dass der Opfertod unseres Herrn Jesus Christus die einzige Chance ist, gerettet zu werden. Seine Hand ist seit über 2000 Jahren in unsere Richtung ausgestreckt. Wir müssen sie aber greifen. Wenn wir das nicht tun, wird es irgendwann zu spät sein. Also, was heißt das? Wir können noch die Chance nutzen und wir können noch Menschen dazu bringen und zu versuchen, denen klarzumachen, wie wichtig es ist, dieses Angebot von Jesus anzunehmen. Das heißt es. Was heißt es für uns als Gemeinde? Wir müssen als Gemeinde lernen, gehorsam zu sein, aber auch nicht gleichgültig zu werden. Wir müssen als Gemeinde ein gutes Vorbild sein, und zwar in Demut. Wir können das nicht alleine, wir brauchen den Heiligen Geist dazu, aber denkt dran, gehorsam und nicht gleichgültig werden, dazu komme ich gleich, ist ganz, ganz entscheidend, um ein gutes Vorbild zu sein. Gehorsam in dem Sinne, Matthäus 28 bringt es auf den Punkt, wir alle haben den Auftrag zu missionieren. Wir alle haben den Auftrag zu evangelisieren. Jesus sagt in Matthäus, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis am Ende der Weltzeit. Amen. Wir haben mit der Bibel alles, was wir für unseren Dienst benötigen. Wir müssen aber die wesentlichen biblischen Argumente auch kennen. Es bringt nichts, ein Buch zu besitzen, wenn ich es nicht kenne. Ich muss durch die Leitung des Heiligen Geistes befähigt werden, mutig und demütig gleichzeitig dieses Thema anzusprechen, die Chancen nutzen, die sich ergeben. Ich muss auch die Argumente kennen. Und dazu sollte diese Predigtreihe mit dienen, dass wir uns überlegen, was wir eigentlich alles wissen und es aber auch mutig ansprechen. Wir dürfen nicht gleichgültig werden. Was heißt das? Ein nicht zu unterschätzender Punkt. Charles Henry McIntosh hat mal gesagt, wenn wir uns damit zufrieden geben, Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr vorübergehend zu sehen, ohne dass sich auch nur ein Blättchen regt, ohne eine einzige Bekehrung, dann muss unser Zustand wirklich betrüblich sein. Wer von euch macht sich Gedanken, wie viele Bekehrungen noch heute passieren? Wer von euch macht sich Gedanken, was in meinem Umfeld passiert? Haben wir noch die innere Last für die Rettung unserer Mitmenschen in unseren Herzen? Machen wir uns da noch einen Kopf? Ist uns das noch wichtig zu sehen, mein Freund XY ist immer noch nicht bekehrt? Was kann ich tun, um da zu unterstützen? Oder sage ich mir in Wirklichkeit, komm, ist mir egal, ich habe das schon so oft probiert, das funktioniert so und so nicht, ist nicht mein Problem. Diese Gleichgültigkeit ist super gefährlich. Das darf uns nicht passieren. Aber es ist gefährlich. Wir neigen dazu, das ist menschlich, dass wir uns hier in diesem Kreis treffen, wir freuen uns, wir lieben uns, wir mögen uns, wir respektieren uns, dass es uns total egal ist, was da draußen passiert. Mein Arbeitskollege, mein Chef, meine Freunde, das darf nicht passieren. Wenn das passiert, dann haben wir schon aufgegeben und dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Der Herr Jesus ist unser Vorbild. Wenn ihr mal schaut, was er gemacht hat in Lukas 19, Vers 41 und 42, als er vor Jerusalem stand, bevor es losging, da sah es von ihm. Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinen Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Der Herr Jesus hat geweint um diese Stadt, weil er wusste, was passiert. Er wusste, dass die verloren sind, dass sie es nicht raffen werden. Inwiefern trifft das auf dich, uns und auch mich zu und auch uns als Gemeinschaft zu? Wie oft weinen wir für irgendjemanden? Wie oft fließen unsere Tränen für verlorene Seelen? Oder ist es schon zu spät und das ist uns eigentlich alles egal? Also Gehorsam ist wichtig für uns Christen, aber auch die Gleichgültigkeit nicht zu bekommen, ist wichtig für uns Christen. Und ich möchte jetzt abschließen mit einem wichtigen Statement von Martin Lloyd-Jones. Das war ein walisischer Prediger und Mediziner, der Folgendes gesagt hat in Bezug auf die Gemeinde. Ich glaube, dass das größte Bedürfnis heute eine neu erwachte und freudige Kirche ist. Nichts ist wichtiger, als dass wir uns von einem Zustand befreien, der anderen den Eindruck vermittelt, dass ein Christ gleichbedeutend mit Unglück, Traurigkeit und Grimmigkeit ist. Und dass ein Christ jemand ist, der Freuden und sein Leben mit Mühsal verbringt. Christen wirken zu oft niedergeschlagen und erwecken zu oft den Eindruck von Trauer, mangelnder Freiheit und fehlender Freude. Es steht keine Frage, dass dies der Hauptgrund dafür ist, dass eine große Anzahl von Menschen das Interesse am Christentum verloren haben. Ich glaube persönlich, dass dieser Prediger Martin Lloyd-Jones vollkommen recht hat. Wie oft erlebe ich selber, dass ich in Gemeinden gehe und das Gefühl habe, dass ich auf einer Beerdigung bin. Dass ich in Gemeinden gehe und das Gefühl habe, dass es nur Verbote gibt. Das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du auch nicht, das darfst du erst recht nicht. Achtung hier, Achtung da, Achtung da. Wie willst du so Menschen für Jesus begeistern? Und die Frage, die sich stellen muss, hat das Jesus verboten oder haben das wir Menschen verboten? Jesus verspricht uns ein Leben von Freude, ein Leben von Zuversicht, ein Leben aus Gnade. Und was haben wir Menschen daraus gemacht, wir Christen? Wir vermitteln den Eindruck, dass Christ zu sein gleichzeitig bedeutet, langweilig zu sein. Dass Christ zu sein gleichzeitig bedeutet, das Leben aufzugeben. Und da bin ich mit Martin Lloyd-Jones einer Meinung, das ist nicht gut. Ich möchte, dass wir nicht in der Welt leben, wie die Welt lebt. Aber ich möchte auch, dass ich nicht den Eindruck vermitteln muss, dass ich als Christ ein Leben leben muss in Traurigkeit. Das widerspricht dem Heiligen Geist, das widerspricht dem Wesen. Wenn wir wirklich Vorbild sein wollen, sollten wir den Leuten zeigen, wie schön es sein kann, trotz dieser Welt ein freudiges Leben zu leben. Das muss das Ziel sein, liebe Geschwister. Ich hoffe, dass ich euch in dieser Predigtreihe erklären konnte oder nahebringen konnte, was für uns als Gemeinde wichtig ist, dass wir eine Verantwortung haben und dass wir auch vor allem lernen müssen, dass wir diszipliniert sein müssen. Wir müssen die Themen kennen, wir müssen uns mit dem Wort beschäftigen und wir müssen den Mut haben, zu unseren Mitmenschen zu gehen, weil eines Tages wird Gott vor uns stehen und wird uns fragen, was hast du mit deinen Möglichkeiten gemacht? Was hast du mit deinem Wissen gemacht? Was hast du geopfert für mich? Und wenn ich ihnen dann sage, ich habe das und das getan, weil ich dachte, das wäre wichtig und vergesse die wesentlichen Punkte, da haben wir wirklich versagt. Wir sind zwar trotzdem gerettet, aber ich glaube schon. Und deswegen auch für mich ein Punkt, wenn ich bete auch wie Sascha, indem ich sage, Herr, komm bald wieder. Aber gleich danach fällt mir ein, ja, wenn er gleich wiederkommt, sind alle verloren. Das ist ein Spagat, wisst ihr? Ich freue mich auf der einen Seite, dass ich hier bald erlöst bin. Aber wenn ich daran denke, wer alles dann verloren geht in dem Moment, dann wünsche ich mir doch, dass er doch ein bisschen später kommt. Aber dann müssen wir die Zeit nutzen. Und die Frage, liebe Geschwister, glaubst du an den Gott der Bibel? Ist die wichtigste Frage, die wir jeden stellen sollen. Und wenn er antwortet, dann seid vorbereitet auf das Gespräch. Wir haben genug Argumente. Wir haben das Wort Gottes. Wir haben viele andere Themen, die uns helfen können. Wir müssen das Gespräch aber suchen und nicht uns nur auf uns konzentrieren. Merkt euch eins, Gleichgültigkeit ist kein gutes Omen.